Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 9 mit dem Künstler Gunter Demnig und Susanne Himmelheber. Vielleicht hast du auf dem Gehweg in einer Straße schon mal ein oder mehrere Gedenktafeln entdeckt. Das sind die sogenannten Stolpersteine. Sie erinnern an das Schicksal von Menschen im Nationalsozialismus. Ich spreche heute am Anfang mit dem Künstler Gunter Demnig, der die Steine entwickelt hat. Im zweiten Teil kommt dann Susanne Himmelheber von der Heidelberger Stolperstein-Initiative zu Wort. Herr Demnig, seit 1993 verlegen Sie Stolpersteine. Erinnern Sie sich noch an die erste Person, für die Sie einen Stolperstein verlegt haben?
Nee, das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, weil der Prototyp, der erste Stolperstein, war ja auch der sogenannte Himmlerbefehl, der vor dem Kölner Rathaus wieder liegt, weil zwischendurch musste er ersetzt werden, weil er beim Karnevalsumzug verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist. Aber danach ging es, also es ging ja auch sehr schwierig weiter, der Anfang. Es war ja nicht so, dass die Stadt Köln es unterstützt hat, wirklich. Die haben zwar gesagt, ja, aber es waren dann so viele Bedenken und Widerstände und es ging nicht weiter. Es war dann erstmal eingeschlafen.
Mhm. Haben Sie denn in anderen Orten dann eher schon damit andocken können? Oder wie hat sich das mit Köln dann eingespielt?
Köln war erstmal eingeschlafen, aber dann kam ja Berlin, 96. In der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, die Ausstellung Künstler forschen nach Auschwitz. Ist ja für mich ein schräger Titel. Künstler forschen normalerweise nicht. Nach Auschwitz ist doppeldeutig. Mhm. Ich hatte eine Arbeit für innen, aber das Projekt Stolpersteine war natürlich in der Schublade und im Kopf vor allen Dingen. Es war ja da, es war präsent. Und es gab ein kleines Büchlein, Juden in Kreuzberg. Dann habe ich geguckt, Oranienstraße, wo die NGBK zu Hause ist auch, habe gesagt, okay, lasst mich die Steine machen. Und am Tag der Vernissage werden sie verlegt. Mhm. Dann saßen wir zusammen und haben natürlich überlegt, tja, fragen wir jetzt um Genehmigung oder fragen wir lieber nicht um Genehmigung? Es war dann, fragen wir lieber nicht. Hinterher stellte sich raus, wir hätten die Genehmigung vom Tiefbau nicht bekommen. Es hätte, also, so hat es 3 Monate gedauert, bis sie es überhaupt gemerkt haben. Die Steine wurden dann legalisiert, aber nur die. Dann ging es in Köln auch wieder weiter. Ich hatte eine Ausstellung im Stadtmuseum mit einer Fotoarbeit, aber der Direktor des Stadtmuseums kannte das Projekt und sagte zu mir, Herr Demnig, Sie sind so weit, machen Sie nochmal einen Anlauf. Das hat aber bedeutet, ein Vortrag im Kunstbeirat. Von dort ging es in den Kulturausschuss, von dort in alle 10 Stadtbezirke. Parallel dazu habe ich das Tiefbauamt und das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik davon überzeugen müssen, dass man nicht stolpert, nicht rutscht, nicht fällt, weil die Dinger plano eingelassen sind. Als das alles zusammen war, ging es in den Rat der Stadt. Mit einer Gegenstimme ist es durchgegangen. Wir hatten damals noch einen. Aber den Antrag, den ich gestellt habe, mein Vortrag war im Herbst 97. Und der Beschluss im Stadtrat war im April 2000. Also Mühlen mahlen langsam. Aber damit war es legalisiert. Berlin lief es ähnlich. Und dann war ein ganz großer Hit, kann man sagen. Es war nach den ersten Verlegungen ein Artikel in der Bahnzeitung. Mhm. Und die hat ja eine riesige Auflage. Ich glaube, damals hatten die eine Auflage von 700.000. Das ist riesig. Und das war wirklich ein Durchbruch. Dann ging es nicht überall problemlos, kennen München, aber es ist immer wieder enorm. Also ich kann sagen, ich dachte ja, irgendwann muss es doch mal weniger werden, weil ja einige Orte wirklich abgeschlossen sind. Mhm. Aber es ist ja umgekehrt, die Tendenz ist steigend.
Und wie haben Sie es denn geschafft, dass aus Ihrer Idee, Ihrem Projekt so eine ganze Bewegung entstanden ist, sodass sich jetzt aus verschiedenen Orten Initiativen melden und quasi bei Ihnen den Stein bestellen und die Verlegungen dann beantragen sozusagen?
Also ich kann sagen, es war von vornherein so, es waren Geschichtsvereine, Heimatvereine, hauptsächlich, die sich darum gekümmert haben, aber eben auch Privatpersonen. In Hamburg Peter Hess, ein Kunstmäzen, Kunstsammler, der leider Gottes, also für ihn leider, einen Nazivater hatte und der aus diesem Grund mich anrief, geht das auch für Hamburg? Und ich sagte, ja, okay, klar, aber es muss aus Hamburg kommen, auch die Initiative. Ich kann nicht von Köln aus kommen und sagen, ich bringe jetzt Steine nach Hamburg. Es muss wirklich initiiert sein und eben auch finanziert sein. Sag mal, nicht die Kommune soll das bezahlen, sondern es sind Bürger, die das wollen. Ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz. Ich sitze, hab verlegt, mittags noch mit dem Bürgermeister was essen und frage ihn, wie ist hier gelaufen? Sagt er, ja, da kommen 6 Schülerinnen in meine Sprechstunde und haben ein fertiges Konzept für die Stolpersteine. Haben sogar schon überlegt, wie kann man Spenden akquirieren. Ja, sagt er, was soll ich machen gegen 6 junge Frauen? Damit war das Projekt durch. Also es ist überall anders und natürlich auch immer mehr Angehörige von Übersee, von aus Israel und so weiter, die eben sich melden. Und ich verweise dann aber immer an die Bürgermeister, weil ich sage immer, die Kommune soll zustimmen. Also illegale Verlegung wie in Berlin gibt es nicht mehr.
Haben Sie denn vom ersten Stein an mit Messing gearbeitet oder wann haben Sie sich festgelegt auf das Material?
Das war eigentlich von Anfang an, weil ja für mich war dieser Gedanke, durchs Drüberlaufen wird das Material blank poliert. Das heißt, die Erinnerung wird blank poliert, durchs Drüberlaufen. Die meisten tun mir leider nicht den Gefallen, weil sie einen Bogen drum machen oder einen Schritt drüber und nicht drauf treten. Dabei kann man wirklich, wenn es nass ist, einmal mit der Schuhsohle drauf drehen und der Stein ist wieder blank. Aber dafür gibt es ja auch wunderbare Putzaktionen. Also, aber dieses Material Messing war für mich einfach wichtig, weil Sie kennen Türklinken aus Messing. Durch die Benutzung sind die blitzblank.
Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, dass Sie es eigentlich vor allen Dingen auch so und mit dem Material so gedacht haben, dass man drauf tritt. Ich glaube, es geht vielen so, mir auch persönlich, dass wenn ich meine Strecken laufe und ich weiß dann natürlich auch schon, hier liegen die Steine, dass ich da gerade nicht drauf trete, sondern vielleicht noch mal innehalte, aber auf keinen Fall drauf trete.
Na, ich selber trete auch nicht drauf. Höchstens zum Putzen. Ansonsten mache ich auch einen Schritt drüber.
Ja. Wie lange brauchen Sie denn, um so einen Stolperstein fertigzustellen?
Ja, das ist schwer zu beantworten, weil natürlich die ganzen Vorbereitungsarbeiten, also schon die Korrekturen mit den Organisatoren gehen manchmal dreimal hin und her, bis wirklich die Inschrift so fest ist, dass wir alle einverstanden sind. Die haben sich auch verändert. Dann wird es ausgedruckt und dann kommt eben das Einschlagen ins Blech, das Verarbeiten, Eingießen in Beton. Also sagen wir so, das Einschlagen der Schrift in Blech. Im Schnitt schafft man 4 Bleche pro Stunde. Dann ist man gut. Dann müssen sie noch gebogen werden, in die Form gebracht werden, eingegossen in Beton und dann wieder geputzt werden. Also es ist schwer zu sagen, vor allen Dingen auch der Einschlagprozess. Manchmal steht da nur deportiert, Rieger ermordet. Ja, bei manchen sind es 11 Zeilen, gerade bei politisch Verfolgten. Oder auch die Euthanasieopfer, die ja mit die ersten vergast worden sind. Da sind oft die Texte sehr viel länger. Das heißt, es dauert auch länger.
Wie schwer ist am Ende so ein Stein? Sie müssen die ja auch alle wahrscheinlich aus Köln transportieren, diese ja zu dem Ort, wo es verlegt werden soll. Wie viele Kilo stemmen Sie da jeweils?
Also die meisten Steine werden ja in Berlin gefertigt. Michael Friedrich Friedländer, Künstlerkollege, Bildhauer, Metallbildhauer, der jetzt seit, oh Gott, 18 Jahren oder so dabei ist. Und der schickt dann immer über UPS ein Paket mit 18 Steinen. Das sind ganz knapp 40 Kilogramm. Also da hat man schon zu tun. Also ein Stein sind 2 Kilo plus ein bisschen. 2,1 sowas.
Gibt es denn Lebensgeschichten zu einem Stein, die sich bei Ihnen besonders einprägen?
Ja, vielleicht auch eine Geschichte eben, wo auch Überlebende dazugekommen sind. Und zwar, ich meine, es ist ja ein Phänomen in Deutschland. Die Juden haben ja früh gemerkt, es wird gefährlich. Und sie haben versucht, ihre Kinder zu retten. Aber wer schickt seine Kinder freiwillig in die Wüste nach Palästina? Oder dann die Kindertransporte, die Kinder nach England schicken, mit der Ahnung oder vielleicht sogar dem Wissen, die werden wir nie wiedersehen. Es war die erste Verlegung, es war 2004, eine Verlegung in Rothenburg an der Würmel, die erste, 6 Steine. Die Eltern, Auschwitz, die beiden Töchter waren über einen Kindertransport gerettet worden. Im Geschäft, über dem Geschäft, die hatten ja meist Geschäft unten, Wohnung oben, haben 2 Angestellte gewohnt. Die waren in Minsk, der andere in Mali Trostinec ermordet worden. Und ich habe alle 6 Steine gemacht. Zur Verlegung kommen die beiden Töchter quietschlebendig angereist. Eine aus Kolumbien, die andere aus Schottland. Die
Okay.
hatten sich seitdem, seit der Trennung, seit 60 Jahren, nicht mehr gesehen. Also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was da abgelaufen ist. Und sie haben sich so gefreut. Sie haben dann gesagt, schön, jetzt sind wir mit unseren Eltern wieder zusammen. Aber ich habe es auch mal erlebt in Stuttgart, eine ähnliche Situation. Da hat die Tochter überlebt und noch, noch lebendig gesagt, naja, aber es ist ja doch sowas wie ein Grabstein. Behaltet den Stein und wenn ich tot bin, dann dürft ihr verlegen. Nehmen wir natürlich Rücksicht, ist völlig klar.
Ja. Wie erging oder ergeht es Ihnen jetzt gerade in der durch die Corona-Krise erzwungene Verlegepause?
Naja, ich habe genug zu tun, weil die Anfragen werden nicht weniger, sondern mehr. Wir haben sogar 2 neue Mitarbeiter zum Einschlagen der Schrift. Einer arbeitet bei mir im Atelier. Und in Amsterdam ist eine Werkstatt jetzt so gut wie fertig, weil Amsterdam hat eine Wartezeit von 4 Jahren auf die Stolpersteine. Ja, die haben ja auch eine riesige Zahl Opfer. Und die Holländer sind eben sehr, sehr aktiv. Und die Nachfrage nach Steinen ist sehr, sehr groß. Und das soll der Alexander eben dann auch mitmachen. Also von daher ist für mich eigentlich keine Pause. Und es geht weiter, weil ich sage, Kinder, ich muss ja nicht jeden Stein selber verlegen. Und vor allen Dingen, wenn kein Publikum da ist, die aus Amerika, die aus Israel können nicht kommen, ja, dann bin ich da alleine. Dann kann auch das Tiefbauamt die Steine verlegen und ein Foto machen und dann zu den Angehörigen schicken. Und wenn wieder Reisemöglichkeiten sind, dann kommen die und kann man eine Einweihung machen wie ein Denkmal. Und es sind ja kleine Denkmale, also.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt um Sie herum ein Team Dolpersteine. Wie viele sind das denn inzwischen und welche Aufgaben nehmen Sie als Team wahr?
Naja, ich kann es ja mal so anfangen. Als ich angefangen habe, habe ich die Planung der Inschriften gemacht. Ich habe die Planung der Verlegerouten gemacht. Ich habe die Schrift eingeschlagen, die Steine betoniert und bin dann losgefahren und habe verlegt. Kann sagen, es ist irgendwann implodiert. Dann kam eine Freundin dazu damals, der Franke, sie hat die Planung gemacht. Aber sie hatte Zeit, 7 Tage die Woche. Das heißt, sie hat so viel Planung gemacht, dass ich nicht mehr hinterherkam mit dem Einschlagen und Verlegen. Dann kam der Michael Friedrichs Friedländer dazu. Der hat inzwischen auch 2 Assistenten. Für die Planung sind 3 Mitarbeiter zuständig, Mitarbeiterinnen. Meine Frau Katja macht pädagogische Projekte und ist bemüht, eine zentrale Datenbank einzurichten, wo wir jetzt gerade mit dem Datenschutz sehr große Probleme haben. Also Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und eben noch die 2 Mitarbeiter zum Steine einschlagen und noch eine Mitarbeiterin, die sich um die Finanzen kümmert, weil das auch ausgeufert ist natürlich. Und wir leider Gottes auch gerade im europäischen Ausland sehr viele Steine anmahnen müssen.
Haben Sie denn neben den Stolpersteinen noch andere künstlerische Projekte und haben Sie dafür noch Zeit?
Also keine direkten, aber ich habe ja hier bin ja nicht mehr in Köln, ich bin ja in Elbenroth, muss man kennen, 100 Einwohner, also zu Alsfeld, in der Mitte zwischen Kassel und Frankfurt etwa, 6 Kilometer von der Autobahn und ich habe hier in der ehemaligen Schreinerei und Scheune eine Ausstellung aufgebaut mit 350 Quadratmetern. Es soll sowas wie ein Museum Spuren werden. zur Erinnerung an all die Arbeiten, die ich gemacht habe vorher, ohne die es wahrscheinlich die Stolpersteine nicht geben würde. Also Arbeiten mit Blei und so weiter und so weiter. Und wir hatten eigentlich, gestern sollte am 2. Mai der zweite Termin für die Vernissage sein, aber ist natürlich klar, war nicht möglich. Mal sehen, ob wir es um ein Jahr verschieben oder auf den Herbst. Aber ich will sehen, dass es eben für Privatpersonen mit dem nötigen Abstand natürlich schon geöffnet wird. Also von daher ist wirklich genug zu tun.
Gut. Inzwischen gibt es ja auch Stolperschwellen. Wie unterscheiden die sich von den Stolpersteinen?
Ja, die erste, die ich gemacht habe, war in Hamburg, in den Alsterdorfer Anstalten. Und zwar dort, wo die grauen Busse mit den Patienten abgefahren sind, um sie dann in den Vernichtungsanstalten, in den Tötungsanstalten, Hadamar und so weiter, zu ermorden. Das heißt, diese Patienten, da steht nur drauf, wie viele Patienten an einem Tag mit den grauen Bussen weggebracht worden sind, ohne Namennennung. Die haben zum Teil natürlich ihre namentlichen Steine vor ihren Wohnhäusern. Hier wohnt er, also klassisch eben Stolperstein. Dann gibt es für Zwangsarbeiter. Da gehören ja die Steine eigentlich dann in die Ukraine, nach Weißrussland, wo auch immer hin. Gibt es auch, gerade nach Italien, da gibt es sehr viele. Frankreich holt auf, Frankreich war immer ein bisschen sehr skeptisch. Aber das wächst dadurch eben auch weiter. Nicht? Und die Schwellen sind eben für allgemeine Beschreibungen, was an Opfern war.
Also an der Gedenkstätte dann auch.
Nicht? Also BASF hat zum Beispiel für die Zwangsarbeiter, die dort tätig waren, eine Schwelle gelegt im Saarland. Da steht dann drauf, Zwangsarbeit für den Endsieg, nicht? In den Stahlwerken, wo ja dann eben auch Soldaten, also Kriegsgefangene, arbeiten mussten gegen die Genfer Konvention. Naja, und wie die Zwangsarbeiter behandelt worden sind, ist bekannt. Gerade die aus Osteuropa sind ja so behandelt worden, dass sie eigentlich dem Tode geweiht waren.
Haben Sie schon einen Plan, ab wann es auf der Straße auch wirklich wieder losgehen kann?
Na, wie gesagt, am 28. Mai ist meine zweite Impfung und am 6. Juni will ich unterwegs sein.
Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das so klappt, und dass noch mehr Stolpersteine wieder dazukommen, um das Erinnern einfach auch wach zu halten und ja, einfach auch ganz individuelle Personen noch mal zu zeigen, weil ich glaube, das ist auch wirklich das, was die Menschen dann jeweils so anrührt, auch die Schicksale.
Also ich sehe gerade bei Schülern, ich war ja erst von Lehrern gewarnt worden, die mir gesagt haben, dieses Thema bloß nicht, das steht denen bis zum Hals, das kommt denen zu den Ohren raus. Und da kann ich sagen, ich meine nicht überall, aber ich habe letztendlich doch das Gegenteil erfahren. Das ist ein Unterschied, wenn die ein Buch aufschlagen und lesen, 6 Millionen ermordete Juden in Europa. Wenn sie danach haken, kommen sie dahinter, es waren ja noch mal 6, sehr wahrscheinlich waren es 8 Millionen Menschen, die aus anderen Gründen ermordet worden sind von den Nazis. Das bleibt auch für mich eine völlig abstrakte Größe, obwohl ich nun wirklich täglich damit befasst bin. Aber wenn die dann plötzlich so ein Familienschicksal haben, um die Ecke, in der eigenen Straße, dann fangen sie an zu rechnen, Moment, die waren ja so alt, wie ich jetzt bin. Dann kommt manchmal raus, die sind ja in unsere Schule gegangen. Da gibt es dann auch Steine. Hier lernte. Also die haben eine Doppelverlegung, die haben Stein vor der Schule hier lernte und mit ihren Eltern zusammen hier wohnte. Gibt es auch für Lehrer oder Hochschulprofessoren.
Gibt's was, worüber Sie immer mal reden wollten? Es hat aber noch niemand danach gefragt.
Mich erstaunt es immer wieder, dass es solche Formen angenommen hat. Denn als die Idee geboren war, habe ich gedacht, na ja, im Grunde kann ich noch weiter zurückgehen. Für mich war es am Anfang wirklich konzeptuelle Kunst. Ich habe angesichts der Zahlen überhaupt nicht dran gedacht, das zu machen. Aber dann gab es den ersten Stein und dann hat der Carlo Schmidt, der die Kunstzeitung rausgibt in Regensburg, ein Buchprojekt gehabt. Kunstprojekte für Europa. Mit dem Untertitel Größenwahn. Ich habe meine Fotos, meinen Text hingeschickt, er hat es gedruckt. Das hat wiederum in Köln der Pfarrer Kurt Pick von der Antoniter-Gemeinde in die Hand bekommen. Und der hat zu mir gesagt, na ja, Gunther, Die Millionen schaffst du nie, aber man kann ja klein anfangen. Naja, und jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, 87.000 und 26 Länder Europas. Eigentlich sollte Serbien schon dabei sein, aber angesichts der ganzen Situation da, also ist mir das ein bisschen
Zu heikel.
zu heikel. Dann weiß nicht, wie du wieder zurückkommst. Selbst wenn ich geimpft bin, okay, aber muss eben so erstmal weitergehen.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich da so engagieren und dass Sie im Prinzip ja auch eine Infrastruktur aufbereitet haben mit der Stiftung, die auch im Hintergrund läuft und mit dem Team, das eben für die Stolpersteine unterwegs ist, ja, dass das einfach möglich ist.
Ja, und ich danke den ganzen Initiatoren in ganz Deutschland oder Europa, denn ohne die wäre ich als Künstler, hätte ich eine Idee gehabt. Aber die Umsetzung, wie gesagt, es muss auch aus den Orten kommen.
Dann an dieser Stelle jetzt mal danke für Ihre Zeit, für dieses Podcast-Interview. Im zweiten Teil geht es hier jetzt weiter mit der Heidelbergerin Susanne Himmelheber. Bevor wir ins Detail in Heidelberg gehen, vielleicht mal die Frage, wann hast du zum ersten Mal von der Stolperstein-Initiative oder von den Stolpersteinen gehört?
Du gehört relativ früh, also weil wenn man so in der Zeitung liest und so ziemlich früh. Aber bei mir war es noch was anderes. Ich habe ja eine Buchhandlung gehabt und da gab es immer so Schülerinnen, die Praktikum gemacht haben. Und einmal waren da so zwei ganz flotte, also so 14, 15 Jahre richtig flott. Und ich habe mich immer gewundert, warum die sich so für Geschichte interessieren. Wir hatten so eine Geschichtsabteilung. Und dann habe ich gesagt, warum interessiert ihr euch denn für Geschichte? Und dann haben die gesagt, sie sind in Weinheim bei der Stolperstein-Initiative von der Schule aus gewesen. Und seitdem finden sie das eben erstens wichtig mit den Stolpersteinen, aber finden auch Geschichte überhaupt interessant. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist wirklich was, was auch eine Zukunft hat, was eben nicht nur rückwärtsgewandt ist, sondern was wirklich ja, Jugendlichen auch was beibringt. Und das ist ziemlich lange her, das war vielleicht so 2006 oder so.
Und wann hast du dich dann aktiv in die Heidelberger Initiative eingebracht?
In Heidelberg war es ein bisschen schwierig. Also das war eben das Merkwürdige, dass rund um Heidelberg also ganz viele kleine Orte schon Stolperstein-Initiativen hatten und Mannheim sowieso und Karlsruhe sowieso und in Heidelberg, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber da gab es eben diesen Freundeskreis Rehovot. Und es gibt ja verschiedene Meinungen zu Stolperstein. Und dieser Freundeskreis hat eigentlich die Meinung vertreten, die heute noch die Frau Knobloch vertritt und warum es auch in München keine Stolpersteine gibt. Da finde ich immer, man kann der Meinung sein, dass man eben sagt, dass die Leute laufen dann über diese Opfer hinweg, die werden beschmutzt, manchmal sind sie auch schmutzig, wirklich. Und das ist eben also nach unserer Meinung ist es eine Verwechslung. Es sind ja keine Grabsteine, sondern es sind Erinnerungssteine. Aber man kann der Meinung sein. Und dieser Meinung war man in Heidelberg. Und dann wurde das richtig offiziell abgelehnt. Und dann haben so ein paar Frauen, also vom Friedensratschlag, die haben gesagt, also es geht nicht, man kann nicht einfach, es war natürlich ein Männerkollegium, was es abgelehnt hat. Dann haben wir gesagt, wir machen es trotzdem. Und haben einfach eingeladen in die Volkshochschule, das war 2008, glaube ich. Und da sind unheimlich viele gekommen. Und dann ist es eben wichtig, dann musst du eben wirklich den Stadtrat überzeugen. Du musst jeden einzelnen Stadtrat überzeugen. Und das war ganz merkwürdig, weil da gab es zum Beispiel so eher konservative Stadträte, die ganz dafür waren. Und es gab ganz fortschrittliche, die ganz dagegen waren. Und es hat dann wirklich so, ja, 2 Jahre gedauert. Und dann haben wir sie aber alle überzeugt und es wurde einhellig angenommen. Also so in Kürze die Geschichte. Ich meine, das ist, warum der Stadtrat so wichtig ist,
Ja,
weil es öffentlicher Grund ist. Es
genau.
ist eben öffentlicher Grund und das ist so, also wir in Heidelberg, das ist überall verschieden, aber wir in Heidelberg, wir informieren die Hausbesitzer, vor deren Haus es verlegt wird und sagen, das findet statt und laden sie ein dazu. Aber die Hausbesitzer können nicht sagen, nein, das wollen wir nicht. Das geht nicht, weil wir haben jetzt die Zustimmung vom Stadtrat und damit ist es erledigt. Das heißt, das Tiefbauamt macht die Löcher, das sind ja richtige Steine, und da kommt dann eben der Herr Demnig und dann werden die Steine da eingemauert. Mhm. Und insofern ist es ganz offiziell in Heidelberg.
Also ich habe mich auch mit dem Herrn Demnig darüber unterhalten, dass auch gerade dieses Messing, was er verwendet, eigentlich auch dazu geeignet wäre, dass es ja quasi bei jeder Bewegung nochmal so neu aufgefrischt wird, wie so eine Türklinke aus Messing, die, wenn man sie anfasst, dann eben auch nochmal so blanker wird. Aber ich habe ihm auch erzählt, dass ich eigentlich vor jedem Stolperstein, der mir so begegnet, und jetzt ist es natürlich so, dass ich so Strecken habe, wo ich schon ganz genau weiß, hier ist ein Stolperstein, und aber dann vielleicht auch Strecken habe, wo ich sehe, hier ist ein Stolperstein, was steht denn da genau drauf, und dass ich da sehr vermeide, dann auch da drauf zu treten.
Ja, und deswegen, das kannst du wunderbar in der Hauptstraße sehen. In der Hauptstraße glänzen die Stolpersteine, und das ist nicht, weil die Hausbesitzer putzen, sondern einfach, weil man da drüber läuft. Aber ich muss sagen, also ich selber habe immer so Putzmittel dabei und ein altes Unterhemd oder so und putze dann immer mal. Und es gibt ganz viele Initiativen, so wirklich so Jungrotarier oder die CDU oder die SPD von Neuenheim, die eben einmal so im Jahr sagen, wir würden gerne Stolpersteine putzen. Oder das Heidelberger Theater unheimlich gern. Und das finde ich eigentlich super. Also ich finde, es muss jetzt nicht so ein Zwang sein, dass die immer glänzen. Aber wenn es so Gruppen gibt, das finde ich, ist wirklich in Heidelberg ganz prima, weil die alle freiwillig sind. Also insofern stimmt es, ist es eigentlich nicht aufgegangen, was der Herr Demnig gedacht hat mit dem, dass die Fußgänger die reinigen. Aber es ist ja auch viel schöner, wenn die Leute es extra machen, sich zusammenfinden. Also das ist wirklich eine ganz angenehme Erfahrung inzwischen.
Wie groß ist denn eure Stolperstein-Initiative hier in Heidelberg?
Also was wir da zu Anfang gemacht haben, da haben sich dann damals so vielleicht so 20, 30 Leute eingeschrieben. Und wir haben jetzt, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, hat der Herr Demnig sicher auch erzählt. Also zum Beispiel ganz wunderbar ist in Hamburg, da macht es die Stadt Hamburg. Da hat jeder Stadtteil so seinen Stolperstein-Beauftragten, die geben wunderbare Bücher raus. Ich glaube, in Mannheim sind es die Naturfreunde. Und in Heidelberg, wir haben beschlossen, wir machen keinen Verein. Wir schließen uns auch keinem Verein an. Das hat einen großen Nachteil, dass wir keine Spendenbescheinigung ausschreiben. Aber ist es eigentlich unsere Überzeugung, dass man dafür auch keine Spendenbescheinigung kriegen sollte. Also wir sind der Meinung, man muss nicht alles von der Steuer absetzen. Und deswegen sind wir eine Initiative. Es ist überhaupt kein Verein, kein Vorstand, gar nichts. Nur eine Kassenfrau, weil das braucht man, die immer die Spenden einsammelt. Und wir haben immer genug Spenden. Also wir machen ja, es ist so, das hat der Herr Demnig sicher gedacht, sagt, der Stein kostet 120 Euro, die gehen direkt an ihn. Und alles andere machen wir, also wir machen diese Broschüren und die kosten auch nichts, die sind auch umsonst. Und ja, wir bezahlen auch, wenn der Demnig kommt oder wenn uns andere helfen und so. Und das geht alles über Spenden. Mhm. Und wir versuchen eben, wir treffen uns alle zwei immer den zweiten Dienstag im Monat in der Volkshochschule. Das ist auch wunderbar, weil wir die Räume umsonst haben. Wir können auch Veranstaltungen machen. Und das ist einfach offen. Da kann wirklich jeder kommen. Und da kommen ganz verschiedene Leute. Und es kommen auch, wir machen es eigentlich immer mit einer Schulklasse oder letztes Jahr, da haben wir vor allem eben Krankentötungen gemacht. Und da haben wir zusammengearbeitet mit der PH. Die haben so ein Ethikseminar gehabt und die haben wirklich ungeheuer gut gearbeitet, weil das ist sehr schwierig, solche Krankenakten aufzuarbeiten. Und wir von der Initiative sind bestimmt zu 80% Rentnerinnen und Rentner, viele alte Lehrerinnen. Und ich finde es aber gut, weil wir machen sozusagen die Arbeit und je nachdem, was das Projekt ist, schauen wir, dass eine Schule mitmacht. Und das läuft ungeheuer gut. Also wir haben jetzt fast schon ganz viele Heidelberger Schulen, die IGH und das KfG und die Ebert-Schule und die Theodor-Heuss-Schule in Hölderlin. Und die machen dann immer bei einer Verlegung mit. Und ich finde, das ist okay. Also man muss da nicht so einen riesigen Stamm haben.
Und jetzt habe ich schon mal mitbekommen, wenn ihr Stolpersteine verlegt, dann sind das ja immer gleich mehrere an einem Tag. Was müsst ihr da alles vorbereiten?
Also man muss sich erstmal einen Weg überlegen, weil die Stolpersteine, das ist ja so, Stolpersteine kommen auf verschiedene Arten zustande. Also entweder jemand sagt, also habe ich jetzt gerade erlebt, dass jemand gesagt hat, ach, er hat jetzt entdeckt, dass ein Onkel von ihm hier in Heidelberg gelebt hat mit seiner Familie und jetzt möchte er eben Stolperstein für die verlegen. Das gibt es relativ oft. Oder zum Beispiel die Prinzhorn-Sammlung macht eine Ausstellung und möchte jetzt einfach mehr schauen, welche Künstler hier aus der Gegend waren. Und da wird eben das nächste Mal für einen, Karl Moser heißt der, aus der Prinzhorn-Sammlung verlegt. Oder eben dieses Ethikseminar, die eben Akten gesammelt haben über Krankentötungen. Das heißt, das geht von Rohrbach bis Handschuhsheim, werden die verlegt. Und dann ist eben wichtig, dass man, wenn man so ungefähr so 10, 15 Plätze hat, dass man dann einfach so eine Route sich überlegt. Und die muss man dann eben vorher so mit der Straßenbahn, da darf man nicht mit dem Auto abfahren, sondern so, dass man wirklich weiß, geht es. Also das ist das Erste. Und dann muss man eben, wie gesagt, die Hausbesitzer informieren. Man muss die Biografie schreiben von demjenigen. Das machen manchmal die Angehörigen oder die, die den Stolperstein stiften. Was es auch ganz oft gibt in Heidelberg, ist, dass es Hausbesitzer sind, dass jemand ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung und feststellt, da haben früher Juden drin gewohnt und daran möchte er erinnern. Oder was es auch gibt in Heidelberg, ist, dass zum Beispiel eine alte Dame sich erinnert, dass sie als kleines Mädchen die Reichspogromnacht mitbekommen hat und an ihre Nachbarn erinnern will. Und in dem Fall würden wir jetzt die Biografie erarbeiten. Und diese alte Dame würde sagen, ich stifte den Stolperstein, das heißt, sie übernimmt die Patenschaft. Und dann wird also da dieses Loch, muss man mit dem Tiefbauamt da entlang gehen, das Tiefbauamt macht das Loch und dann an dem Tag selber geht es relativ schnell. Also da kommt dann Herr Demnig, der nicht viel Zeit hat, tut den Stein da einhämmern und dann erzählt man kurz was über die Biografie und dann geht man schon weiter. Also so, dass man an einem Tag manchmal bis zu 40 Steine verlegt, aber natürlich nicht an 40 Stellen, sondern das sind oft Familien. Und deswegen machen wir in Heidelberg immer zum Abschluss nochmal eine Gedenkveranstaltung, wo nochmal an alle erinnert wird. Und diese Gedenkveranstaltung, das machen die Schulen. Das macht die Schulen oder die PH macht wunderbare Gedenkveranstaltungen. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass man das dann einfach nochmal so zusammenfasst und an alle erinnert. Und wie gesagt, dann gibt es eben diese Broschüren, die wir rausgeben. Und das ist so ungefähr, läuft es ab.
Also, hast du einen Überblick, wie viele Steine hier schon liegen in Heidelberg?
Ja, so ungefähr 200.
Oh, das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, aber neulich hat mir ein alter Herr geschrieben und hat geschrieben, also er glaubt auch nicht, dass wir da je an ein Ende kommen. Und das denkt ja der Herr Demnig auch nicht. Das ist eben, wirklich, also dieser alte Herr hat geschrieben, dass das eben auch wieder etwas, also die Vernichtung, auch sowas mit deutscher Gründlichkeit gemacht worden ist und dass man da eigentlich gar nicht nachkommt. Und das ist auch nicht, das kann auch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist, glaube ich, also für mich jetzt wirklich, dass möglichst viel Jugendliche das einfach da mitarbeiten. Einmal in ihrem Leben, das reicht, aber einfach möglichst viele sollen das wissen.
Da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten und wir sind so drauf gekommen, dass für die im Geschichtsunterricht so eine Zahl, so eine große Vernichtungszahl total abstrakt ist und dass, wenn man sich aber mit der Geschichte seiner Straße oder seines Hauses vielleicht sogar oder über die Schule darüber unterhält und jemand ganz, also die Geschichte von jemand ganz Persönlichem dann nachvollziehen kann, dass sich da Geschichte eben irgendwie abbildet und für einen auch verständlich macht.
Ja, und ich meine, die lernen ja auch wirklich was. Die gehen ja in die Archive, die schreiben einen Text, das müssen sie nicht, aber die meisten machen das gerne. Und sie überlegen sich, wie kann man die ehren und so. Also das ist schon, ich kenne sonst keine andere Möglichkeit. Ich meine, es ist halt traurig, aber irgendwie, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, wenn, oder was der Demnig gesagt hat, es gibt eben noch sehr viele Angehörige. Und wenn die dazukommen, dann ist es natürlich für die Jugendlichen ganz besonders interessant und schön einfach auch. Also das, ich denke, das ist so der, also für mich ist das der Hauptgrund, weil du kannst es ja nicht ändern. Also
ihr habt jetzt in Heidelberg diese tolle Arbeit mit den Broschüren macht ihr und darüber hinaus ist eben schon ein Buch entstanden und du hast eben erzählt, es ist schon die Arbeit am nächsten Buch geht schon voran, sodass da auch bald was vorliegt und man dann eben diese Geschichte auch nachlesen kann. Wo kriegt man denn dieses Buch?
Ja, das ist genau der Grund. Wir haben also diese Broschüren immer gemacht und haben die brav an alle verschickt, kostenlos, also alle Bibliotheken und so. Und ich meine, du hast ja auch mal im Buchhandel gearbeitet. Eine Broschüre verschwindet. Also wenn du eine Broschüre an eine Bibliothek schickst, dann wissen die auch nicht, wie die die einordnen sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einfach aus diesen Broschüren ein Buch machen, was dann eine ISBN-Nummer hat und das kannst du ganz normal in jeder Buchhandlung bestellen. Das kostet dann auch was, das kostet 15 Euro. Aber ich finde, es ist richtig gut gemacht. Also ich habe da nicht mitgemacht, deswegen kann ich das sagen. Die haben da ein wunderbares Register auch drin, haben so einen Zeitplan über Heidelberg im Nationalsozialismus. Also ein richtig gutes Geschichtsbuch. Und eben auch hinten wäre alles, also ein richtig gutes Register und eine gute Literaturabteilung auch. Also das ist dieses erste Buch, das sind die ersten Verlegungen von 1 bis 6, die Broschüren sind es. Und wir haben es da auch so gelassen, wie die Broschüren sind, nur mit so Zwischentexten. Und das nächste wird dann eben sein von 7 bis 10, weil das merkt man natürlich, je mehr wir auch wir machen, desto dicker wird es. Das ist einfach, du merkst einfach, die ersten Biografien sind noch ein bisschen nicht kümmerlich, aber kurz, sagen wir mal so. Während jetzt ist es schon sehr viel besser. Und bei der Broschüre, bei dem nächsten Buch werden wir dann auch einen Stadtplan einarbeiten, weil das haben wir bei der ersten nicht. Also deswegen, wir gucken halt immer so, dass wir immer, wenn so, weiß nicht was, 200, 300 Seiten sind, 200, glaube ich, dass es dann ein Buch gibt.
Können wir ja mal den Titel nennen von dem ersten Buch. Es heißt einfach, also da findet man es auch einfach, Stolpersteine in Heidelberg. Und es müsste der Kurpfälzische Verlag sein.
Ja, es ist der Kurpfälzische Verlag.
Genau. Also ein richtig schönes Heidelberger Produkt. Und für alle, die ein bisschen Angst vor langen Texten haben, sind wirklich auch total viele Abbildungen, Fotos darin, sodass man sich die Menschen und deren Geschichten auch wirklich sehr gut vorstellen kann. vielleicht jetzt mal so ganz spontan, welche Lebensgeschichten bleiben bei dir so hängen?
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, letztes Jahr, wo diese Biografien von den Krankentötungen kamen, die, von denen ich keine, also ich hatte schon eine Ahnung, klar, Euthanasie hat ja jeder mal gehört, aber wie viele das waren und wie viele kleine Kinder das waren und wie grauenvoll die auch so für Versuche missbraucht worden sind. Das sind wirklich ganz, ganz erschütternde Biografien. Und dann gibt es natürlich in Heidelberg genauso erschütternde von Professoren und von Studentinnen. Und also jetzt dieses Mal habe ich eben die Biografie geschrieben über eine Frauenrechtlerin, die Kamilla Jelinek, und die also unendlich viel für Heidelberg getan hat. Und dann eben 1933 von einem Tag auf den anderen alles verloren hat und auch vollkommen vergessen worden ist. Da denke ich, das sind so Biografien, die einen halt selber so berühren, weil man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass jemand, der so viel gemacht hat und die auch einen Ehrendoktor von der Uni bekommen hat, dass die einfach dadurch verschwunden ist. Das ist bei dieser nächsten Stolpersteinverlegung, die ist am 1. Juli, wenn alles gut geht.
Okay.
Das sind ganz viele so selbstständige Frauen dabei. Also so eine, die hat ein Korsettengeschäft gehabt und eine, die war Direktrice im Modehaus und eben die Kamilla Jelinek und so ganz viele Frauen, wo ich schon finde, das ist immerhin eine Möglichkeit, der Namen in Erinnerung zu rufen, weil es immer so heißt, Mädchen haben keine Vorbilder und so. Ja, die sind halt wirklich zum großen Teil vernichtet worden.
Mhm.
Und ich finde gerade die in der Frauenbewegung, da hat der Nationalsozialismus wirklich Tabula Rasa gemacht. Also in Heidelberg, muss man einfach sagen.
Mhm. Um ein bisschen positiv zu enden, vielleicht aus deiner Sicht, was oder welche Unterstützung und von wem könntet ihr noch gebrauchen bei den Stolpersteinen?
Also wir sind eigentlich ziemlich froh mit all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, weil das ist wirklich ganz erstaunlich. Also wir machen immer so ein Protokoll, wenn wir uns getroffen haben, und es geht an ziemlich viele Leute. Und das weiß ich jetzt schon, dass ich jetzt wieder sage, also wir wollen ein neues Buch machen und wir freuen uns über jeden Beitrag. Und da staunst du manchmal, wie viel die Leute einfach überweisen. Weißt du, einfach mal so 500 Euro oder so. Und ich glaube, mehr Unterstützung braucht man da gar nicht. Also ich finde, das ist einfach gut. Und inzwischen ist es auch so, also bei der letzten Stolpersteinverlegung war auch zum ersten Mal ein Bürgermeister dabei und hat geredet, der Herr Erichson. Das fand ich nach 10 Mal schon ganz gut. Ja, und wie gesagt, wir informieren ja immer alle Stadträte und die kriegen auch die Broschüre. Und also was wir da an Unterstützung, was uns gut täte, wäre eben, wenn die Stolpersteine verlegt werden, wenn dann mehr offizielle Leute dazukommen, weil da eben oft aus diesmal auch aus England und USA immer eigentlich Angehörige anreisen. Und das fand ich wirklich so immer ein bisschen enttäuschend, dass da nicht jemand von der Stadt kommt und sagt, wir begrüßen Sie in Ihrer alten Heimat oder in der Heimat Ihrer Voreltern oder so. Das hätte denen immer gut getan. Also kein Geld, sondern einfach so eine Würdigung, nicht von uns, sondern von den Angehörigen. Also das fände ich jetzt richtig gut, wobei man jetzt doch noch zum Schluss was ganz Positives sagen muss. Die RNZ berichtet sehr gut über uns. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also die kriegen eben auch die Broschüren, bringen immer Biografien, und die machen das wirklich sehr gut.
Mhm. Jetzt versuche ich noch mal so ein, ob's so einen Zufallstreffer gibt. Das Gelände, wo das interkulturelle Zentrum untergebracht ist, ist ja das Landfriedgelände. Wie sieht's denn da in der Umgebung mit Stolpersteinen aus?
Ja. Also in der Berghammerstraße so schräg gegenüber, ich weiß nicht mehr, früher war da ein Kino, ist aber wirklich jetzt nur für ganz alte Semester. Und da liegen Stolpersteine. Und das war genau so eine unheimlich nette amerikanische Familie, die gekommen ist. Das war, glaube ich, früher, die hatten da eine Tabakfabrik, das weiß ich jetzt aber nicht so genau. Und das ist schräg gegenüber vom Landfriedstift. Dann haben wir letztes Jahr, das hat jetzt nur indirekt was damit zu tun, es gibt ja noch die Landfriedsche Hausverwaltung. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ihr, ich glaube, ihr gehört da auch dazu. Jedenfalls haben wir letztes Jahr für eine Familie, wo die Kinder Widerstandskämpfer waren im Spanischen Bürgerkrieg, in der Karl-Ludwig-Straße verlegt. Und da kam dann die Hausverwaltung, weil wir informieren die ja immer, und die waren total nett und haben gesagt, sie würden gerne 2 Stolpersteine übernehmen für 2 alte Damen, die da im Haus wohnten und noch eine Familie. Und das haben die auch gemacht. Also insofern hat die Landfriedstiftung da was ganz Gutes gemacht. Und in der Bergheimer Straße gibt es eben auch den einzigen Stolperstein für einen Homosexuellen. Mhm. Und die Seitenstraße von der Bergheimer Straße, da gibt es eben auch einige, also Stolpersteine. Also da muss man, kann man gut entlang gehen und findet ein paar.
Gut. Okay, also die nächste Verlegung ist für den 1. Juli geplant, ja, hast du gesagt. Da drücken wir natürlich fest die Daumen, dass das funktioniert und dass auch die Angehörigen anreisen können. Und bis dahin sage ich vielen Dank für deine und eure Zeit.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Das war die 9. Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz@heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.